Dieses Jahr ist ja das Jubiläum der Magnum Fotoagentur. Wir wollen ja ein bisschen auch auf Taro und Kappa gucken. Sie haben ja damals die Kriegsberichterstattung und die folgenden Generationen dieser Gattung geprägt. Was macht denn genau Ihren Stil aus?
Ich denke, Kappa und Taro gelten ja als die Begründer der modernen Kriegsfotografie zusammen mit Schimm. Diese drei Fotografen, diese drei Emigranten waren es, die quasi die Grundlagen der modernen Kriegsfotografie geschaffen haben, wie wir sie heute kennen. Also die hat sich natürlich verändert, aber dieser Blick auf die Situation, was ein parteilicher Blick ist, der wurde in Spanien eigentlich in diesem neuartigen Krieg, muss man sagen, entwickelt. Der spanische Bürgerkrieg, das muss man sich immer wieder auch klar machen, war der erste Bombenkrieg auf europäischem Boden. Also das erste Mal spielte die planvolle Bombardierung der Zivilbevölkerung militärstrategisch eine zentrale Rolle. Und das war mit ein Punkt, der die Berichterstattung von Gerda Taro und Kappa natürlich sehr stark beeinflusst hat. Und bei Taro kann man da wirklich sagen, sie fokussierte genau diesen Aspekt eigentlich moderner, technisch überlegener Kriegsführung. Da ist dann der Blick auf die Zivilisten, die Opfer, die Flüchtlinge. Taro machte eben die Kamera zum Zeugen für Leid und Bombenterror. Und ihr Thema war natürlich die Ausweitung der Kampfzone, den Zivilisationsbruch fern der Front. Ich denke, der Name Guernica, die Zerstörung dieser Stadt eben fernab der Front, ja, steht bis heute eigentlich für den Schrecken und Willkür des Luftkrieges. Und das war damals die erste Erfahrung, die dann weltweit wahrgenommen wurde. Und die Berichterstattung von Taro blieb eben davon nicht unberührt. Und zwar, weil ich denke, der Hintergrund, dass sie Emigrantin war, dass sie bereits hatte fliehen müssen aus Nazi-Deutschland, spielt natürlich eine Rolle. Dabei eben auch wie Kappa, sie waren beide jüdischer Herkunft, dass sie sehr auch in Spanien sehr riskant arbeiteten. Sie engagierten sich. Es war eine engagierte Fotografie, die sie entwickelt haben. Und das ist etwas, wo man vielleicht sagen kann, dieser fotohistorische Perspektivenwechsel, der die Fotografen, also den die entwickelt haben, das ist eigentlich vom sicheren Beobachterstandpunkt, der bis dahin eben in der Kriegsfotografie üblich war, zur teilnehmenden fotografischen Berichterstattung. Die wurde von den beiden eben unmittelbar in Spanien entwickelt vor Ort und war der entscheidende Schritt hin zu einer neuen Visualisierung von Krieg, bei der eben der einzelne Mensch, das persönliche Erleben im Mittelpunkt stehen. Und das bedeutete für die Fotografen natürlich auch ein selber ausgesetzt sein auf den Schlachtfeldern, an den Orten der Verzweiflung, um eben mittels subjektiver Erfahrung und einer subjektiven Ästhetik der Berichterstattung die Dynamik und Brutalität des Krieges eben überhaupt in Bilder zu fassbar und für die Öffentlichkeit kommunizierbar zu machen. Und ich denke, in diesem Spannungsfeld bewegt sich natürlich auch diese Sache, dass sie das machen konnten. Da gehören noch viele Informationen dazu, nämlich dass sich natürlich auch die Kameratechnik im Vergleich zum Ersten Weltkrieg so entwickelt hatte, dass man mit den Kleinbildkameras ganz anders arbeiten konnte als während dem Ersten Weltkrieg noch. Also da ist auch ein technisches Novum. Also der spanische Bürgerkrieg gilt von dem her nicht umsonst als auch der erste moderne Medienkrieg.
Also hat die Gegenseite das auch so benutzt?
Nee, die Gegenseite hat das nicht so benutzt. Also das ist sozusagen wirklich eine starke Sache, die Fotografie, so eine dynamische Fotografie, so eine bewegte Fotografie und Fotografie sozusagen mit einem ganz neuen Blick, das ist eigentlich wirklich erst Mitte der 20er Jahre wirklich in Deutschland und teilweise in den USA geschehen. Und Kappa und Taro haben quasi mit diesem neuen Sehen, dass man sozusagen von Mitte der 20er bis Mitte der 30er Jahre passiert ist und dann in Spanien quasi auch auf diesem Bereich der Kriegsfotografie plötzlich Bedeutung bekommt und ganz andere Blick mit, also Mittel und auch andere Wahrnehmung ermöglicht. Und da ist eben das Technische, aber natürlich auch schon mit einer neuen Ästhetik. Taro ist aufgewachsen in der Weimarer Republik. Sie ist mit der Ästhetik des neuen Sehens aufgewachsen mit diesen Dingen. Und sie hat durch die russische, sowjetische Fotografie, die damals sehr einflussreich war, es ist eben belegt, dass sie diese Filme, sie und Kapadme wie Panzerkreuzer Potemkin, also Serge Eisenstein und so weiter, gekannt haben, dass man so etwas in ihrem Freundeskreis angeschaut hat. Das war wichtig. Und das ist natürlich eine moderne, neue Ästhetik, die natürlich auch für sie, also auch zum Tragen kommt, als sie dann in Spanien sind. Ich denke, zum Beispiel bei einigen von ihren Bildern sieht man einfach, wie sie eigentlich die Figuren fast freistellt, wie sie diese typischen Diagonalen und Achsen und sehr, sehr, sehr tiefen Standpunkte und solche Dinge einsetzt. Das ist, wenn man es jetzt kunsthistorisch oder bildtechnisch anschaut, ist sie da natürlich sehr, sehr geprägt von dieser Zeit und bringt sozusagen nicht nur von dem so einen Wandel rein, von dem, was die in Spanien unter diesem ersten Bombenkrieg Erfahrung machen, sondern sie kommen auch eigentlich mit einer Ästhetik und visuell modern orientierte Menschen in diesen Krieg und haben von dem her auch nochmal eine andere Wahrnehmung, die sie dann in ihren Bildern transportieren. Und Gerda Taro hat ihre ersten Presseerfolge hauptsächlich mit Bildern gemacht, wirklich aus den ersten Tagen aus Barcelona, sehr viele auch Frauen, die sie da fotografiert hat. Also sie hat im Grunde genommen diese visuellen Codes der Revolution, das Neue, und sie hat eine sehr klare grafische Bildsprache gehabt, wo sie einfach diese Ereignisse, das utopische Potenzial dieser Ereignisse einfängt. Und sie hat da ja die Milizen fotografiert, die Kinder, die auf Barrikaden spielen. Und ich denke, sie war auch beeindruckt und von den Frauenpatrouillen, die sie hat da einige Aufnahmen gemacht von Frauen, die eben trainieren in Barcelona am Strand, die Schießübungen. Und mit manchen dieser Bilder hat sie im Grunde genommen neue Frauenbilder konstruiert. Ja, also das sind Bilder, die jetzt auch heutzutage dann fast immer von ihr gezeigt werden. Ich denke, für sie war schon klar, und ich denke, das ist auch in den europäischen Redaktionen so angekommen, dass diese Frauen, die dann im Mono Azul und mit und bewaffnet und so weiter in Spanien dann plötzlich da in Erscheinung traten, die haben mindestens im Ausland das Umwälzende und Ungeheuerliche der spanischen Ereignisse damals symbolisiert. Und da hat sie dann eben ganz eindrucksvolle Bilder im Grunde genommen dann gemacht. Also ohne zu wissen, dass die nachher so entscheidend werden. Aber ich denke, das ist einfach wirklich auch dieses selber eigentlich erkennen, dass da etwas Neues und versuchen, das sozusagen in seiner Bedeutung zu erfassen.
El caballero cristiano fue a la iglesia a comulgar y un buen cura vascongado empezaba a celebrar y entona el credo solemne el coro empieza a cantar olora incienso y misterio silencio que va a pasar el sacerdote se vuelve dominus vobiscum da y asuenan las campanillas que llaman a comulgar el caballero cristiano se adelanta hacia el altar ahora se traga la hostia y comienza a vacilar al suelo se cae redondo reina la perplejidad uno de entre el pueblo grita parece que es general, será el que yo me imagino. ¡Hostias, qué felicidad! Francisco Franco, mi padre, no sé lo que va a pasar, pero pase lo que pase, y ya tenemos libertad. Aquí ya ve Paco Franco de una hostia envenena que le dieron en la iglesia. Y por cierto, muy bien da. Y por cierto, muy bien da. Y por cierto, muy bien da. Y por cierto, muy bien da.
Sie sprechen Ihren Fokus auf alte Frauen und Kinder an. Wie schätzen Sie Ihre Rolle für den damals aufkommenden Feminismus ein und vor allen Dingen, wie sah sie sich selber?
Da gibt es aus Ihrem Bekanntenkreis relativ sich widersprechende Äußerungen. Also der Großteil der Leute sagt, sie war einfach eine junge, moderne Frau, die für sich in Anspruch genommen hat, eigentlich das schon zu leben, was vielleicht wir heute als einen Aufbruch sehen. Und ich denke, in ihrer Beziehung mit Robert Capa hat sie das auch gemacht. Das war eine sehr moderne und gleichberechtigte Beziehung. Inwiefern sie sozusagen jetzt in dem Sinn politisch agieren wollte und, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die Frauensache voranbringen wollte, ich glaube nicht, dass das in Spanien im Vordergrund stand. Ich glaube, in Spanien ist es dann sozusagen passiert und sie hat es erkannt und hat es fotografiert und transportiert dadurch, aber es war sozusagen nicht die Intention. In Spanien war wirklich die Intention, gegen den aufkommenden europäischen Faschismus anzugehen, und da waren die Frauen genauso wichtig wie alle anderen. Also in Spanien war ja eh diese Situation da, dass sozusagen wirklich sehr, sehr viele Leute ohne jegliche militärische Ausbildung und so weiter, da haben ja nicht nur Soldaten gegen Soldaten gekämpft, sondern ganz viele Leute, die aus ihrem bürgerlichen Leben raus an die Front gegangen sind, und Freiwillige aus aller Welt, die keinerlei militärische Vorbildung hatten. Und ich denke, diese Situation, dass erstmals auch so viele Frauen mit an der Front waren oder im Krieg sich eingesetzt haben aus antifaschistischer Überzeugung, das ist eine Sache gewesen, da hat sich Taro verbunden gefühlt als Emigrantin, als jüdische Emigrantin aus Hitlerdeutschland.
Vor allen Dingen hat sie es ja öffentlich gemacht. Also die ganze Welt hat ja dann davon erfahren.
Das könnte man vielleicht auch so sagen, bei diesem, sowohl dieser Perspektivenwechsel, das heißt diese Schritte, diese sehr gefahrvollen Schritte, das eigene Leben sozusagen in Gefahr zu bringen, um Bilder zu machen an der Front, aber eben auch diesen Aufbruch, also eine Unterstützung für Spanien suchen und so weiter, war schon etwas, wo ich denke, erstens mal war für Taro Fotografie eine Universalsprache, das versteht jeder. Also Bilder sind eine, von dem her eine gute Waffe. Und das, was sie fotografieren, empfanden sie auch quasi visuelle Störfeuer, Weckrufe. Die Welt sollte nicht wegsehen mit dem, was passiert in Spanien. Und ich denke, da mit diesem, also dieses Interesse dran, das so stark wie möglich auch zu verbreiten, kann man auch daran ablesen, dass sie ihre Fotos nicht nur an die kommerziellen Fotografen, also Agenturen, weitergegeben haben, sondern auch der Spanischen Republik zur Verfügung gestellt haben für ihre Pressearbeit. Also die haben zum Beispiel für so Solidaritätshefte und solche Sachen, da sind Fotos von Taro und Capa eben auch zu finden.
Also Sie haben ja gesagt, dass sie schon einen ziemlich großen revolutionären Einfluss auf die Fotografie hatte, aber sie ist ja im Gegensatz zu Capa, deren Bilder ja vom D-Day oder die letzten Kriegstage in Leipzig sind auch sehr berühmt, ist ja recht unbekannt.
Ja.
Woran
ja.
liegt das?
Ja, also sie ist im Grunde genommen wirklich eigentlich, muss man sagen, absolut in Vergessenheit geraten. Das hängt meines Erachtens sehr stark damit zusammen, sie hat ein sehr kleines Werk geschaffen, das sehr bedeutsam ist, aber Capa hat natürlich weitere Kriege fotografiert, Capa hat sie überlebt, und das ist dann auch ganz stark verbunden damit, dass auch bildgeschichtlich der Zweite Weltkrieg über viele, viele Jahre eigentlich den Spanischen Bürgerkrieg, die Bilder des Spanischen Bürgerkriegs überlagert hat. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass das tarosche Nachlass im Grunde genommen im kapaschen Nachlass aufgegangen ist. Ja, also da hat sich in dieser Zeit, Sie müssen bedenken, der Spanische Bürgerkrieg ist im März 39 zu Ende gegangen. Im September 39 begann der Zweite Weltkrieg. Also da ist sozusagen in dieser Zeit keine Aufarbeitung oder sonst was passiert. Also ein Fokus und eine Forschung zum Spanienkrieg, das hat fast erst in den 60er Jahren eingesetzt überhaupt. Und das hängt natürlich auch dann mit der Franco-Diktatur zusammen etc. Hat alles sehr lange Hintergründe. Aber wie sozusagen der Kalte Krieg dazu führt, dass Gerda Taro vergessen wird, und zwar auch deshalb, als sie begraben wird in Paris, bekommt sie ein sehr, sehr großes Begräbnis durch die französische kommunistische Partei. Sie ist sozusagen zu einer antifaschistischen Jeanne d'Arc durch dieses Begräbnis geworden, und mit Spanien, mit dem republikanischen Spanien, mit dem kommunistischen Kampf dagegen, obwohl sie nie in einer kommunistischen Partei war, verknüpft worden. Und das war im Kalten Krieg sozusagen eine gefährliche Sache für jemand, der in der westlichen Welt arbeiten wollte. Und Kappa hat nachträglich quasi eine Art Arbeitsteilung gemacht, die besagte in Spanien, ich war der Fotograf, Gerda war die Politische. Also er hat es abgewälzt, und das ist auch eine Möglichkeit gewesen, ihr tut das nicht mehr weh, ihr kann nichts passieren, aber er kann sich sozusagen ein Stück weit da distanzieren von diesem Engagement in Spanien und sich als rein pur fotografisch interessiert aufzeigen. Und das ist sozusagen dieser Ursprung auch, der auch dazu geführt hat, dass auch 47 sozusagen Gerda Taro auch in Magnum sozusagen ihre Bilder nicht auftauchen und so weiter.